Der Predigtext für heute steht in Matthäus im 6. Kapitel, die Verse 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Ihr Lieben, was hilft gegen Sorgen, wirklich schwere Sorgen und gegen echte Bedrohung? Was ist, wenn Gott nicht eingreift? Wenn alles immer schlimmer statt besser wird? Was, wenn unser Leben bedroht oder wir sogar um unseres Glaubens bedroht werden oder bedroht sind? Das sind alles keine leichten Fragen, auch für diesen Gottesdienst nicht. Aber das sind auch keine neuen Fragen. Mit ihnen hatten schon die ersten Christen zu kämpfen, denen der Apostel Petrus in unserem heutigen Predigtabschnitt schrieb. Und die hatten nicht nur Sorgen um ihr Gemeindehaus, wie wir auf unserer Gemeindeversammlung am Mittwoch. Die fürchteten um ihre eigenen Häuser, ihre Arbeitsplätze, ihren Ruf, ihre Freiheit, ihren Glauben und auch um ihre Hoffnung auf ein ewiges Zuhause. Und das alles nicht, weil sie etwa Dreck am Stecken hätten, sondern weil sie an Jesus festhielten und wegen ihrer Treue zu seinen Weisungen. Was hilft? Was hilft, das sagt Petrus, in der Zusammenfassung seines ersten Briefs an die Gemeinden in Not im 5. Kapitel. Ich lese diesen Abschnitt noch einmal vor. Und Sie werden merken, Petrus hat bei der Bergpredigt, was wir eben im Evangelium gehört haben, gut zugehört. Was hilft? Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und dem widersteht fest im Glauben. Ja, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in aller Welt kommen und gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen, sagt Petrus. Soweit Gottes Wort. Wären sie darauf gekommen, dass gegen Sorgen und Drohungen Demut hilft? Die alten Griechen, die nannten Demut Sklavenmoral. Und die sei nun wirklich einem freien und durchsetzungsstarken und selbstbestimmten Menschen nicht würdig. Dienen und Demut ist out. Aber bei Jesus und hoffentlich bei uns nicht. Denn Jesus hat sein ganzes Leben, das war sein Lebensinhalt, gedient. Und das war ein mutiges und opferbereites und für andere erlösendes Dienen. Demut ist für Jesus und für uns als seine Leute ein Adelszeichen. Und Jesus bekleidete sich wirklich mit Demut, das ist ein seltsames Wort, nicht wie ein Sklave, der im Gegensatz zu einem Freien mit einem Lendenschurz bekleidet war. Genau so hatte Jesus am letzten Abend vor seiner Kreuzigung sich so einen Sklavenlendenschurz umgebunden und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Petrus war dabei. Als er, Jesus, wie ein Sklave und doch als ein Freier, seinen Leuten den Dreck von den Füßen und von der Seele wusch. Und davon leben wir ja übrigens auch, dass er das immer wieder tut. Demut ist für Jesus nicht kein Gemütszustand und schon gar nicht Unterwürfigkeit oder gar das Bemühen, nur ja nirgendwo anzuecken. Hätte er das so getan, hätte er niemand wirklich helfen können. Demut ist für Jesus eine Ortsbestimmung. Demut bestimmt, ob ich mich unter oder über anderen stehen sehe. Ob ich andere genauso hoch wie mich selbst oder sogar noch höher achte und mich für sie einsetze. Demut bestimmt den Ort. So hat Jesus das ja auch für seine Jünger gemacht und uns danach gesagt, dass wir es genauso machen sollen wie er. Also Füße statt Köpfe waschen. Gegenseitige geschwisterliche Achtung und der mutige, dienende Einsatz füreinander. Das will er. Das ist in seinen Augen Liebe. Und die soll unser Markenzeichen sein, an dem man uns erkennt als seine Leute. Eben als Adelszeichen von Gottes Kindern. Deshalb schreibt uns Petrus es ja auch so hinter die Ohren. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Alle. Ich, sie. Alle und nicht mehr nur mal so für eine halbe Stunde. Bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Jetzt muss ich versuchen, etwas zu erklären und das einzuordnen. Für Jesus ist unser Umgang untereinander und mit anderen immer nur die eine aber unverzichtbare Seite unseres Glaubens. Und wie bei einer Münze gehören zu unserem Glauben zwei Seiten. Das eine ist die unter uns Menschen. Die ist die eine Seite der Münze. Die andere Seite unserer Demuts- und Glaubensmünze ist, wie wir Gott gegenüberstehen, ob wir über oder unter ihm stehen. So, was das jetzt heißt und wie das geht, wie wir da den rechten Platz einnehmen, verstehen wir vielleicht besser, wenn wir uns einen Hochmütigen ansehen. Die sind oft sehr von sich überzeugt, von ihren Fähigkeiten, ihrer Ausbildung, ihrer Herkunft, ihrem bisherigen Glück. Und sie neigen dazu, sich selbst zu überschätzen und die Rolle anderer Menschen zu unterschätzen. Kennen wir. Aber Oft sind es sympathische und einsatzbereite Menschen, die sich aber im Blick auf Gottes Macht und Größe und Liebe vertun. Hochmütig übersehen sie, wie abhängig sie von Gott und seiner Güte sind und kriegen, so fromm und kirchlich sie sein mögen, flapsig gesagt, bei Gott keine Schnitte. Ist nicht meine Idee, sagt Petrus, solchen Menschen widersteht Gott. Und bitte, lassen Sie uns nicht zu schnell damit sein, dass wir das ja nicht tun, dass wir uns nicht über Gott stellen. Es gibt wirklich viele fromme Leute, und die Versuchung steckt in uns allen, dass wir Gott wirklich gern haben, uns auch gern auf ihn berufen, mit ihm umgehen, ihm unsere Bitten und unsere Sorgen sagen und ihm danken. Und doch ist die Versuchung immer, dass wir uns über ihn stellen. Wir versuchen das und das hilft nichts und dann lassen wir das. Und wer so mit Gott umgeht, der stellt sich über ihn. Wir ahnen das. Also, solchen Leuten widersteht Gott, sagt Petrus. Und zwar nicht, um sie zu verwerfen, sondern um sie zum Umdenken und Umkehren zu bewegen. Er stellt sie in Frage. Er fragt sie. Und wir finden seine Fragen im Neuen Testament. Ich lese nur mal ein paar vor. Was bildest du dir ein? Was hast du, das du nicht von Gott empfangen hast? Wie selbstverständlich und sicher planst du alles und weißt doch nicht, was in der nächsten Stunde oder morgen ist. Wie leicht, nein, vergisst du, dass er jeden auch für das richtet, was nie rausgekommen ist? Hast du die ewige Herrlichkeit aus dem Blick verloren, die er uns durch den Glauben an Jesus vermacht? Nur ganz im Hier und Jetzt lebst du? Oder, Frömmer, wie kommst du dazu, dir den Himmel mit Anständigkeit und Frömmigkeit verdienen zu wollen? Den gibt's doch wirklich nur unverdienterweise von Jesus geschenkt. Wen Gott so in Frage stellt, also ein Selbstbewusstsein ins Wanken bringt oder die Oberflächlichkeit einbrechen lässt, den hat er lieb. Auch wenn sich das zuerst nicht gut anfühlt. Manche haben mir schon im Rückblick gesagt, wenn dies oder das nicht passiert wäre, wenn ich den Unfall nicht gehabt hätte, hätte ich Gott nie gesucht und gefunden. Es ist seine Güte, dass er uns nicht einfach laufen lässt. Und Hochmütige sind in seinen Augen Leute, denen er kaum helfen kann, wenn sie nicht von ihrem hohen Ross runterkommen, wenn sie ihn nicht anrufen, sich von ihm durch Jesus alles schenken lassen, einschließlich seiner ewigen Herrlichkeit. Wer das aber tut, der erfährt Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade, sagt Petrus hier. Und das ist eine überwältigende Gnade. Amazing Grace singen wir manchmal. Nicht, da ist jemand umgehauen vom Reichtum all dessen, was Gott uns schenkt, gerne gibt. In die Runde gefragt, was sind wohl Nebenwirkungen, Auswirkungen so einer Art der Demut? Was fällt Ihnen dazu ein? Wie wirkt die sich aus? Haben Sie eine Idee, eine Spur? Wie wirkt solche Demut Gott gegenüber sich aus? Barmherzig, danke. Ich habe noch ein paar Stichworte. Ich habe sie mir vorher überlegt, was Sie wohl sagen könnten. Ich will nur eine Sache rausstreichen. Ich glaube, die ist tatsächlich die ist das Hauptkennzeichen. Solche erfahrene Gnade, die erbeten wird, die wir uns schenken lassen, die macht dankbar. Sie lässt uns Gott gerne danken für alles und vor allem für Jesus. Also diese Demut Gott gegenüber, die erkennen wir am Danken. Am Danken Gott gegenüber für alles, nicht wie dieser Mann, der diesen Unfall hatte, der sagte, ja, im Rückblick bin ich sogar dankbar dafür. Gott danken gerne für alles und vor allem für Jesus ist Kennzeichen solcher Demut. Das klingt gut, ist aber nicht so einfach, Schönes und Schweres auf Gott zurückzuführen und ihm dann noch dafür zu danken. Deshalb sagt Petrus, beugt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das klingt wieder so und nach Schicksal und irgendwie kein Licht. Mir hat ganz stark das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, dabei geholfen, das zu verstehen und lieb zu gewinnen. Sie wissen, Bonhoeffer Pfarrer hat dieses Gebet und Loblied Silvester 44-45 seinen Eltern geschickt. Sie waren in höchster Sorge um ihn berechtigt. Er schrieb ihnen, was er selber betete und wie sie in den damals so schweren Zeiten selber beten konnten. Sein Vater, das wissen Sie, war für Psychiatrieprofessor. Und dann schreibt er ihnen und nimmt sie mit in das Bedenken des Schweren. Und mitten in seinem Lied steht sozusagen die Strophe, an der all seine Hoffnung und Geborgenheit hängt. Ich lese sie einmal vor. Und reichst du, Gott, uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Wir spüren, dieser Mann hat sich unter Gottes gewaltige Hand gestellt. Aber Schweres dankbar und ohne Zittern aus seiner Hand zu nehmen, also ehrlich, so stark bin ich nicht. Ich wünschte mir, dass ich ein größeres Vertrauen hätte, habe ich aber nicht. Und wahrscheinlich bin ich damit auch nicht allein. Mir hat es sehr geholfen, bei der guten und geliebten Hand, die von Jesus Christus vor Augen zu haben. Aus dieser Hand empfangen wir Gutes und Schweres. Und sie ist aus Liebe zu uns durchbohrt. Zu uns so Zitterigen und zu uns Undankbaren und zu uns, die wir immer wieder schuldig werden. Und von der Liebe seiner Liebe, die aus dieser Hand kommt, leben wir. Und deshalb ist seine Hand eine für mich geliebte Hand. Und dann ist es zugleich die Hand des Auferstandenen, die gute, kräftige, so starke Hand, die er mir, uns von der Ewigkeit her entgegenstreckt und sagt, bitte schlagt ein, lass dich führen von meiner Hand, die ist so stark, dass sie dich selbst hält, wenn dir mal die Kräfte versagen. Das ist seine gute Hand. Und aus dieser geliebten und guten Hand von Jesus etwas anzunehmen, das möchte ich. Und dann trägt er. Und dazu hilft er auch gern. Und wenn wir so ihm vertrauen können, nicht, dann vielleicht auch unter Zittern, dann sind wir wirklich von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dann ist Gott am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag bis zum letzten Tag, dem Ewigen, bei uns. Gott sei Dank. In kleinerer Münze für uns gesagt, nicht, für viele von uns gehört dazu, zum Annehmen des Schweren ein immer neues Einwilligen und Annehmen des uns auferlegten Kelches. Da trägt jemand familiäre Lasten, da muss jemand mit ständigen Schmerzen leben. Da habe ich nicht aus dieser Gemeinde und auch schon verstorben eine Apothekerwitwe vor Augen, reich begabt, mit einem reichen Leben, total fit geistig, die ins Altenheim umziehen musste. Und sie hat mir einmal gesagt, dass sie jeden Tag wieder neu sich bemüht, ihre Situation aus Gottes guten Händen anzunehmen. Jeden Tag wieder neu. Und das fiel ihr schwer, aber sie hat es geschafft, Ja zu sagen. Und dann hat sie ihre kleine Kraft und Liebe eingesetzt, zum Segen für viele, und Gott war mit ihr. Also, nicht das Annehmen auch des Schweren aus seiner guten und geliebten Hand, das gehört zum alles Gott danken und auf ihn vertrauen. Und wir dürfen wissen, dass das Herz unseres großen Gottes mit seiner gewaltigen Hand für uns schlägt. Ihm können wir uns anvertrauen. Er ist unser Vater. Er entscheidet, nicht ein dunkles Schicksal und keine schwarze Katze. Er sorgt für uns. Und gerade darum ist es logisch, dass wir ihm wirklich alle Sorge überlassen können, sie auf ihn werfen, das heißt, sie ihm hinlegen oder abwerfen, ihm den Bettel hinwerfen, sagt Luther mal dazu, und sie ihm überlassen. Alle Sorgen. Nicht auch die um unsere Glaubensschwierigkeiten, unsere Niederlagen und Unsicherheiten. So ist Bitten das zweite Kennzeichen echter Demut. Ich wünsche mir, dass Sorgenwerfen noch mehr Volkssport im Volke Gottes wird. Nicht? So. Dazu hilft es manchmal, wenn man gemeinsam wirft. Wenn man also geworfen hat und es auch keine Entlastung da ist, man irgendjemand anspricht, von dem man weiß, der redet jetzt nicht bloß rum, der betet mit und dann bittet man ihn, sagt, kannst du bitte mit bitten, dass Gott uns da frei macht. Könnt ihr noch? Oder seid ihr müde? Also Petrus hat noch zwei Punkte, nicht? Ich weiß nicht, ob ich die in 3 Minuten hinkriege. Bisschen könnt ihr noch. So, also danken für alles und bitten, alle Sorge ihm hinlegen, sind zwei wesentliche Kennzeichen dessen, wie Gott uns führen will, was er uns schenken will. Petrus hat noch was. Und er sagt, je mehr wir ihm, unserem Vater, vertrauen und über unser Leben hinaus auf ihn hoffen, desto wichtiger und kostbarer wird er für uns und wird das für uns, was er uns schenkt. Und desto größere Verantwortung spüren wir aber auch, diese Verbindung zu ihm und die Ewigkeit nicht zu gefährden oder zu verspielen. So, deshalb wächst auf dem Glaubensweg, also auf unseren Wegen mit ihm, zum einen zunehmend größere Freude und Dankbarkeit und ein zuversichtliches Vertrauen, aber eben auch ein nüchterner, wachsamer Ernst. Wir wissen, dass das nicht einfach ungefährdet ist, dass wir nicht auf neutralem Raum leben. Wir spüren, dass es da Widerstände gibt. Wir fechten Kämpfe aus, die wir ohne Glauben so nicht hätten oder gehabt haben. Wir erschrecken nochmal anders, zu welchen teuflischen Bosheiten sich Menschen hinreißen lassen. Und wir wissen von Jesus, dass hinter all dem der Durcheinanderwerfer, der Teufel, ein Widersacher des Glaubens steht. Und dieser Widersacher hat neben allem Chaos ein Hauptziel. Er hat eine teuflische Freude daran, wenn wir beginnen, unserem Gott zu misstrauen oder er uns so ablenken kann, dass unser Leben trotz und bei aller Frömmigkeit sich letztlich doch nur um uns dreht. Unsere Sorgen, unsere Träume, unseren Erfolg, unseren Wohlstand. So, dieser Widersacher ist da. Sei es, dass er uns schlangenmäßig, verführerisch, zischelnd umgarnt oder wie in anderen Teilen oder zu anderen Zeiten wie ein bedrohlich brüllender Löwe umhergeht, mit Gefängnis oder Tod droht und sucht, wen er vom Glauben abbringen und als Beute dann verschlingen kann. C.S. Lewis, Dienstanweisung an den Unterteufel, ein uraltes Buch, das sich aber immer noch total lohnt, sich zu lesen, der sagt, der Teufel hat uns zu fressen gern. Im übelsten Sinn. Nicht? Das steckt dahinter. Er sucht, wen er verschlingt. Und er, der Teufel, ist vor allem hinter denen her, die Jesus Christus anrufen und sich zu seiner Familie, seiner Gemeinde halten. Die hat er besonders im Blick. Darum seid wachsam. Wir bewegen uns nicht auf neutralem Boden. Es ist eher umgekehrt. Es sollte uns nachdenklich machen, wenn wir nicht in der einen oder anderen Art zu kämpfen haben. Das ist nicht der Normalzustand. Nicht? Mit dem Glauben an Jesus steigen wir in den Ring. Und im Ring, beim Boxen, gibt es Haue. Und da müssen wir uns wehren. Nicht auf neutralem Boden. Ich erzähle die Old Story doch. Sie kennen sie wahrscheinlich, aber ich kenne keine bessere. Vor Jahren gingen zwei Männer auf Entenjagd. Nicht, sie saßen in einem Boot. Der eine, der das Boot ruderte, hatte gelegentlich dem anderen angedeutet, wie viel Mühe ihm sein Glaube macht und wo er da zu kämpfen hat. Der andere, mit der Flinte in der Hand, hatte das abgetan, auf den anderen mit seinem angefochtenen Glauben herabgesehen. Schau mich an, hat er ihm gesagt, ich habe all die Probleme nicht. Aber dann flog wieder ein Entenschwarm auf und der Schütze traf zwei Enten. Beide fielen ins Wasser, die eine tot, die andere paddelte wie verrückt, verletzt, auf das dichte Schilf zu. Los, hinterher, die müssen wir kriegen, forderte der Schütze. Der andere griff zu den Rudern, aber nach zwei Zügen ließ er sie sinken. Er sah den anderen an. Weißt du, so macht es der Teufel ja auch. Die er sicher hat, die Toten, die lässt er in Ruhe. Aber hinter den Lebenden ist er her. Das gehört zu unserem Leben, dass wir da in Auseinandersetzung stehen. Und das Dritte, die Wachsamkeit, ist das dritte Kennzeichen. Das Vierte ist, dass wir Gott total dankbar sein können, dass wir ihm nicht allein gegenüberstehen. Denn unser Gott, so sagt Petrus, ist ein gnädiger, ein gnadenreicher Gott, der Gott aller Gnade, und er gibt, was er fordert. Er ist an unserer Seite, wirkt in uns und mit uns. Und ich habe euch die Stichworte eben vorgelesen, was Gott alles tut. Ganz kurz nur, er rüstet uns aus. Anderer Predigttext, neue Predigt, mit einer Waffenrüstung des Glaubens, mit einer Hoffnung auf das Heil, mit einem Schutzschild des Glaubens, nicht, das für diese Angriffe wirklich schützt, wenn wir nur bei Jesus bleiben. Er stärkt uns durch sein Wort. Und da, wo wir die Bibel zur Hand nehmen, fragend, bittend, um Orientierung ringen, da redet sie oft ganz unmittelbar. Und sein Wort trägt im geduldigen Aushalten, Warten und Kämpfen. Und dadurch wird die Hoffnung auf ihn und sein Reich zu einer für uns starken, auch bewahrenden und tragenden Kraft. Diese tragende und stärkende Hoffnung auf unseren starken Gott und die kommende Herrlichkeit ist das vierte Kennzeichen biblischer Demut. Sie erkennen die Lieder wieder, die wir eben gesungen haben. Da ging es darum. Wie gut, dass wir einen so großen und mächtigen Gott haben. Er hat alle Macht heute und bis in alle Ewigkeit. Bevor ich Amen sage, wer kriegt die vier Zeilen der Demut noch auf die Reihe? Was Zeichen echter Demut ist? Dankbarkeit, getrostes Bitten, Wachsamkeit und eine tragende Hoffnung auf unseren starken Gott. Sie sind gut. Amen.